Deutschlandfunk, Querköpfe.
Wir begrüßen Sie jetzt hier im Saal und wir begrüßen auch alle Leute, die das nachher im Web oder im Radio nachhören können. Herzlich willkommen zum 20. politischen Aschermittwoch in Berlin.
Die Begrüßung gehörte natürlich wieder dem Gastgeber und Moderator des Abends, Arnulf Rating. Moment, 20. Aschermittwoch, ein Jubiläum also?
Ja, also nicht ganz ein Jubiläum. Der erste Aschermittwoch in Berlin hat ja stattgefunden im Bundestag. Das war damals vom Pantheon organisiert. Das waren wir ein bisschen zu dicht da dran. Und dann haben wir das überlegt, wie wir das weiterführen. Und dann sind wir in die Arena gegangen und nachher im Tempodrom gelandet. Und jetzt sind wir im wunderschönen Konzertsaal der UdK in Berlin. Früher war es so, die Kunst hatte Platz in der Stadt, überall konnte man mit irgendwelchen Leuten irgendwas machen. Und heute geht das nicht mehr, weil alles so teuer ist.
2006 war man erstmals in der Arena in Treptow-Köpenick, Ecke Kreuzberg-Friedrichshain, 5 Jahre vorher im Bundestag. Neben dem Tempodrom und der Universität der Künste, UdK, war man zwischenzeitlich auch mal im Friedrichstadtpalast sowie im Theater des Westens. Stilistisch sicher ein Umbruch war, dass erstmalig ein Rockmusiktrio auf der Bühne stand.
Ja, wir haben gedacht, die Zeiten sind etwas härter, also gehen wir mal da auch ein bisschen hart dran mit der Musik. Das ist mal ein Versuch und die Band Strom hat ja gute Erfahrungen. Also die kommen aus der Ecke von Hagen, wo extra breit war und lauter solche Bands, wo auch Nena nach Berlin gekommen ist und die kommen aus dieser Schule und die machen das sehr gut.
Stimmt, das Publikum war äußerst angetan, als es unter Strom gesetzt wurde. Und das waren die Gäste am vergangenen Mittwoch.
Ja, ich freue mich sehr, dass die Kollegen alle da sind. Wir haben die Bayern-Expertin Luise Kinseher, die ja mal als Mama Bavaria gearbeitet hat. Wir haben Christoph Sieber, der in den Mitternachtsspitzen ja sonst aktiv ist. Wir haben als Experten aus dem Norden Herrn Lutz von Rosenberg-Lipinski, der Herrn Scholz noch kennt aus der Zeit, als er Bürgermeister in Hamburg war und in der Warburg-Bank immer rumgelümmelt hat. Und dann haben wir Matthias Tretter, das freut mich sehr, der war schon mal beim politischen Aschermittwoch dabei, damals mit Dieter Hildebrandt. Und dann haben wir Erwin Pelzig. Also die Südschiene ist sehr, sehr gut vertreten.
Heute in den Querköpfen eine Zusammenfassung des 20. politischen Aschermittwochs der Kabarettisten in Berlin.
Es ist eine schwierige Situation. Sie wissen, dass uns gehen die Scherze aus am Ende der Vorkriegszeit. Ja, die Welt ist tatsächlich unglaublich erhitzt. Wir haben ein Ziel erreicht, das 1,5-Grad-Ziel, was wir eigentlich unterschreiten wollten, haben wir erreicht. Ja, die Bauern verlassen die Felder und gehen auf die Straße, fahren in die Regierungsbezirke vor irgendwelche Ampeln. Also das ist unglaublich. Leute streiken, das war jahrelang, es ist ja fast schon wie in Frankreich. Ja, das Bodenpersonal streikt, das Kirchliche streikt noch nicht, aber das ist ungeheuer, ja. Und hunderttausende Leute gehen auf die Straße gegen die AfD, gegen rechts, und die AfD überlebt das. Also das ist, wir haben den Eindruck, die Politiker stehen dem Ganzen hilflos gegenüber. Sie können keine Lösung bieten, weil sie sind Teil des Problems. Ja, und natürlich, das muss man auch sagen, einige Wähler sind auch das Problem. Und da haben wir uns gedacht, wir fangen mal an. Ja. Teilweise sind die heute gar nicht gekommen. Ja, also wir haben gedacht, wir fangen deswegen an, mal mit einer altehrwürdigen Frau, die im letzten Jahrhundert durch die Hölle gegangen ist und überlebt hat. Margot Friedländer. Margot Friedländer. Sie hat zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar einen Satz gesagt in einem Interview, den sie schon häufiger gesagt hat. Und dieser Satz lautet: Es gibt kein christliches, kein muslimisches und kein jüdisches Blut. Es ist alles menschliches Blut. Und vielleicht ist das für uns eine Orientierung, die uns durch das nächste Jahrhundert führen kann. Ja, und ich war erstaunt, 102 Jahre ist Margot Friedländer, ja, unglaublich, und praktisch zeitgleich, am gleichen Tag ist die Bild-Zeitung erschienen und da stand dann der Spruch auf einem anderen Niveau: Klopp erklärt sein Liverpool aus, mir geht die Kraft aus. Ja, der ist gerade mal halb so alt wie Frau Friedländer und jetzt ist er schon am Ende. Also, ja, und, aber Klopp ist nicht der Einzige, da zieht sich durch das ganze Land durch. Jeder Zweite meldet sich ab, Deutschland schreibt sich krank. Also, es geht um Männer, es geht um Kaputtheit, es geht um kaputte Männer. Und das ist das Thema von unserem ersten Gast hier heute Abend. Wir begrüßen ihn mit einem frenetischen Applaus, Sie kennen ihn alle, Christoph Sieber!
Jo, Berlin.
Leute, wir sind im Eimer. Echt, wir müssen. Oh, endlich passt unsere Stimmung im Land mal zur Lage. Ja? Kann sich im Ausland ja nirgendwo blicken lassen, oder? Wenn du früher mal kamst, hast du gesagt, ich bin aus Deutschland, dann hieß es, oh, Deutschland, gut. Mercedes, Bayern, München, Hitler, gut. Inzwischen steckt dir sogar der Grieche schon 10 Euro zu und klopft dir mitleidig auf die Schulter da. Da sind wir angekommen. Und am Ende soll uns Humor retten. Das höre ich dann immer wieder. Ja, der Humor könnte uns retten. Echt jetzt Humor? Vor Humor wird gewarnt. Es wird vor Otto-Filmen gewarnt. Entschuldigung, vor Otto-Filmen. Es könnte jemanden verletzen. Es gibt Sensitive Reader. Inzwischen, die lesen Romane vorher durch, ob sie irgendjemand verletzen könnten. Ich denke, Humor ist doch dazu da, dass er Menschen verletzt. Ja, natürlich. Das ist das Entscheidende. Leute, unter uns, wir sind ja unter uns, oder? Das hört ja keiner zu. Wenn ich Sensitive Reader höre, dann möchte ich mir das Gesicht schwarz anmalen, möchte ein Gendersternchen erschlagen und möchte in den Saal rufen, sind Indianer heute Abend hier? Das Zigeunerschnitzel ist fertig. Na, bitte, das mache ich nicht, Freunde. Ich distanziere mich von mir an dieser Stelle. Ich bin oftmals nicht meiner Meinung. Das ist mein Problem. Und Sie haben Eintritt dafür bezahlt. Herzlichen Glück. In Ihrer Haut möchte ich nie stecken. Ja, gerade in schwierigen Zeiten brauchst du Kabarett auf der Bühne. Da braucht es Satire. Menschen, die auf der Bühne stehen, den Menschen Hoffnung machen und sagen, besser wird's nicht. Das ist wichtig in diesen Zeiten. Ja, aber der Ruf nach dem starken Mann wird immer lauter. Weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben schon. Der Ruf nach dem starken Mann. Und gucken Sie mich nicht an, ich mach's nicht. Ich stehe nicht zur Verfügung. Ich habe bei der Volkshochschule den Kurs zum Despoten gemacht. Ich bin durch die Abschlussprüfung gefallen. Ja? Es gibt wieder viele, die heute schon wieder sagen, unterm Hitler, es war nicht alles gut. Und das stimmt, oder? Viele bewundern bis heute Putin. Das ist ein starker Mann mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Ja? Ich lese, Olaf Scholz soll sich eine Scheibe davon abschneiden. Ich denke, bitte nicht, oder? Oh, ey, Leute, unter uns, Olaf Scholz nackt auf dem Pony. Hoffentlich hat Anton Hofreiter Zeit. Na, bitte. Der starke Mann, jetzt sind wieder die Männer gefragt. Ja? Die Männer, denen man jahrelang erzählt hat, sie sollen sich um die Familie, um die Kinder kümmern. Da haben sie hier in Berlin, haben sie sich natürlich die Babys umgeschnallt und sind durch den Prenzlauer Berg gelaufen da. Bis irgendwann das Baby gesagt hat, Papa, lass mich raus, ich will studieren. Ja, weil, ja, das ist. Der starke Mann wieder gefragt. Ja? Männer hatten es früher auch einfacher, oder? Früher ist man durch Bauchschuss gestorben, das war schon im Abgang, war das männlich. Da hat man noch 4 Wochen ausgeblutet, hat nur 3 Kirchen gebaut, 50 Bücher geschrieben, 30 Ochsen gezeugt. In der Zeit hat man nur ausgeblutet. Ja, heute stirbst du nachts, verschluckst dich an der Salzbrezel. Ist doch unmännlich, oder? Und alles muss ausdiskutiert werden. Das ist das Schlimmste. Alles muss ausdiskutiert werden. Früher, wenn man unterschiedlicher Meinung war, hat man das Schwert gezogen, dann hieß es Rübe ab. Das würde manche Talkshow enorm verkürzen. Jeder weiß, dass sich Eheprobleme am leichtesten lösen, wenn der Partner bereits eingerollt im Teppich im Kofferraum liegt, Leute. Was ist das? Dabei sind die Voraussetzungen für den Mann besser denn je. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben. Der männliche Penis ist in den letzten Jahrzehnten um 24% länger geworden. Der Schniedel, der Dödel, die Nudel ist 24%. Viele Frauen gucken jetzt skeptisch und sagen, das wüsste ich aber. Ja, das ist der Durchschnitt. Der Durchschnitt. Und die Wissenschaft forscht daran, warum das so ist. Und man vermutet, jetzt halt euch fest, die sitzende Tätigkeiten. weil wir so viel sitzen. Deshalb, liebe Männer, wenn Sie demnächst am Computer sitzen und wieder eine Mail bekommen für Penisverlängerung, einfach sitzen bleiben. Das Problem löst sich von selbst, ja. Ja, und erst, wenn der Dödel sich unten in den Rollen vom Bürostuhl verfängt, ist es Zeit für ein Stehpult. Ja, bitte, vergesst das nicht. Ja. Ja, der Mann, es wird nach dem Mann gerufen. Ja. Dabei ist der Mann das Problem in der Welt, wenn wir ehrlich sind. Schaut euch an, der Mann führt Kriege. Ja, liebe Frauen, die Männer können jetzt sich ganz kurz mal festhalten. Wenn wir ehrlich sind, der Mann führt Kriege, der Mann ist Bildungsverlierer. Bildungsverlierer in den Schulen, die Jungs, alle rasseln sie durch. Bildungsverlierer führt Kriege, Wirtschaftskriminelle, Hooligans. Ja? Der Mann stirbt früher, er isst kein Salat. Der Mann ist ein Riesendödel, der steht am Grill mit der heißen Kohle und gießt noch Grillanzünder drüber. Der liegt in der Notaufnahme, da ist das Steak noch nicht mal Medium. Das ist der Mann, aber kaum kann er sich die Hose selber zumachen, traut man ihm alle Ämter in Wissenschaft, Religion und Politik zu. Der Verlierer der Evolution sitzt an den Schalthebeln der Macht. Das ist das, ja. Und dann, ich bin gleich soweit. Und dann wird trotzdem dieser Ruf nach dem starken Mann immer lauter. Und dann schaut euch doch mal diese starken Männer an, nach denen gerufen wird. Wer ist das denn? Putin, Orban, ja, Trump, Wilders. Der Fritten-Hitler aus den Niederlanden, ja. Ja, alle mit der Frisur. Ist das jetzt Einstellungsvoraussetzung, dass man drei tote Frettchen obendrauf hat? Ich weiß es nicht. Ja, das sind doch keine starken Männer, Leute. Das ist ein Etikettenschwindel. Das sind harte Männer. Die sind hart gegen andere, gegen Schwächere. Das ist das mit der emotionalen Fähigkeit eines Felsbrockens. Mit der geistigen Reife eines Dreijährigen kommen sie daher. Das sind Würstchen, die nochmal Metzger werden wollen. Das ist, ja, das sind keine starken Männer. Nein. Wisst ihr, wer für mich starke Menschen sind? Menschen, die in der Notaufnahme arbeiten, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, in den Pflegeheimen. Ja, das sind starke Menschen. Die jeden Tag Elend miterleben und daran nicht zerbrechen. Und es sind vor allem Frauen in diesen Berufen, die gesellschaftliche Arbeit leisten. Da können wir uns Männer ruhig mal, ja, wir können uns da, Kükenschreddern, ganz zum Schluss noch, wie komme ich jetzt aufs Kükenschreddern? Das Kükenschreddern ist inzwischen verboten, zu Recht, auch aus Eigenschutz, finde ich es richtig. Aber die männlichen Küken wurden früher aussortiert und geschreddert, ja. Inzwischen werden sie mit aufgezogen, ja, obwohl sie keine Eier legen. Das machen nur die Hühner. Der Mann, die faule Sau, legt ja nicht mal Eier. Ja, dann frisst er dreimal so viel, setzt weniger Brusthaar an und dann am Ende verkauft er sich noch schlecht. Er liegt im Kühlregal, weil er muffelt. Ich weiß nicht nach was, nach Stier, nach Ochse, ja, aber nicht nach Huhn scheinbar. Und deshalb wird er tiefgefroren auch nur nach Afrika exportiert und macht dort den heimischen Markt kaputt. So ist der Mann, selbst wenn er tot und tiefgefroren noch irgendwo liegt, macht er woanders noch kaputt. Wir Männer sollten irgendwann mal in die zweite Reihe zurücktreten. Und den Frauen die Macht überlassen, bevor die den Schredder entdecken. Ich danke euch, ich danke euch.
Bildung live mit Christoph Siebert.
Ja, ich finde, man kann das nicht so pauschal über Männer sagen. Ich bin... Ja, ich weiß, das kommt jetzt nicht so gut an, aber ich bin zum Beispiel froh, ich war mal froh, dass wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz hatten. Also der war zwar auf dem rechten Auge blind eine Zeit lang, aber dann nach dem Terror am 7. Oktober hat er sich sofort nach Israel begeben und hat Netanjahu die Hand gegeben. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er da über den Tisch gezogen, aber das sind... zwei Männer, die ja auch in ihrem Amt zahlreiche Prozesse überstehen müssen und die stehen. Und Olaf Scholz wäre nicht Olaf Scholz, wenn er nicht am nächsten Tag wieder nach Berlin geflogen wäre. Und da hat er den Emir von Katar empfangen. Ja, in Katar, also die unterstützen ja die Hamas. Das haben wir damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht so gemerkt. Oder vielleicht haben wir deswegen früher die Segel gestrichen, weil wir die Hamas nicht weiter unterstützen wollten. Aber ich fand ganz großartig, dass dann Herr Scholz die richtigen Worte gefunden hat, als er gesagt hat, Israel wird bei Angriffen Völkerrecht einhalten. Also da war ich erleichtert. Also das fand ich sehr klasse und dann konnten wir uns unseren eigenen wesentlichen Fragen wieder zuwenden. Und wir haben hier extra einen heute Abend hinbestellt. Er kennt sich aus. Er ist der Mann mit dem längsten Namen im deutschen Kabarett und wir begrüßen ihn mit einem tosenden Applaus. Lutz von Rosenberg-Lipinski.
Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage ist schon gestellt, die ist ja auch berechtigt. Nicht nur, wir kämpfen im Augenblick alle um die Demokratie, die Frage ist, macht das Sinn? Ne? Also können wir das überhaupt oder für wen machen wir das? Also ist ja eine komplizierte Sache, Demokratie. Das kommt aus dem Griechischen, das wissen wir alle, die Griechen haben es erfunden. Zwei Teile hat das Wort, Demos und Kratos. Demos das Volk, Kratos der Herrscher. Kratos war der Gott der Macht, das war der Bruder von Zelos, Bia und Nike, Eifer, Gewalt und Sieg. Und die vier zusammen, das war die Security vom Zeus. Muss ich jetzt nicht erklären, glaube ich. Ne? Zeus kennen wir alle, der Ober-Olympionike. Und der hat eben mit den Vieren gemeinsam gegen die Titanen gekämpft. Das habt ihr vielleicht im Fernsehen gesehen, das wurde übertragen. Anführer der Titanen wiederum war Kronos. Kronos, das ist der Sympathieträger, der seinem Vater Uranos mit einer Sichel die Genitalien entfernt hat und anschließend seine eigenen Kinder gegessen hat. Trägt jetzt zur Sache nichts bei, aber mir gefällt die Vorstellung. Wenn ihr das nächste Mal beim Griechen sitzt und vor euch steht dieser riesige Teller Fleisch, ihr werdet an mich denken. So. Was lernen wir aus der griechischen Mythologie? Also, Macht, Eifer, Gewalt und Sieg gehören unzertrennlich zusammen. Das ist an sich schon mal keine gute Nachricht. Selbst wenn das Volk die alle hätte. Und das Problem ist, das Volk hat sie nicht alle. Zweite Frage, wer ist das Volk? Das Demos. Ja, wir sehen das relativ allgemein. Bei uns darf jeder wählen, der über 18 ist und schon ein paar Jahre hier wohnt. Die Griechen haben es ein bisschen anders gesehen. Die haben das Demos sehr genau definiert. Ja, das war so, dass Frauen nicht wählen durften, dass Arme nicht wählen durften, Kinder durften nicht wählen und Sklaven durften auch nicht wählen. Die einzigen, die wählen durften, waren wohlhabende männliche Bürger, die selber gar nicht gearbeitet haben. Wahrscheinlich konnten die auch gar nichts. Das heißt, damals waren die Wähler das, was heute die Politiker sind. Aber ne, von wegen Demokratie ist die Wahl des Volkes. Das war eine sehr genau definierte Gruppe. Männliche, wohlhabende Bürger. Wir machen es anders, hat auch seine guten Gründe. Ne, wir sehen das sehr offen. Jeder, der ab 18 ist, wie gesagt, und hier schon ein paar Jahre wohnt, herrlich hereinspaziert. Viele von denen wollen das aber offensichtlich gar nicht. Ne? Wenn sowieso 20-30% der Bevölkerung gar nicht mehr wählen gehen, unsere Wahlbeteiligung sinkt ja kontinuierlich, dann muss man sich schon fragen, macht das überhaupt Sinn, die Demokratie zu verteidigen für Leute, die sie gar nicht schätzen? Vielleicht müsste man auch trotzdem, oder man müsste die Gruppe neu definieren, ja, nicht so offen, wie wir das tun, vielleicht mal drüber nachdenken und sagen, Mensch, ja, vielleicht Leute, die es was angeht, ne? Also vielleicht wählen schon ab 16, gibt's ja hier und da schon. Ich würde vorschlagen, dann aber bitte auch wählen nur bis 60, ne? Warum sollen Leute die Zukunft bestimmen, die sie gar nicht mehr erleben werden, ne? Ja. Wer sich getroffen fühlt, ist gemeint. Oder anderer Vorschlag, vielleicht einfach so ein Intelligenztest. Ja? Am Eingang zum Wahllokal, ein IQ-Test. Einfache Frage, erklären Sie bitte kurz den Unterschied zwischen Erststimme und Zweitstimme. Und zack. Nee. Ja. Kann die Hälfte schon wieder nach Hause gehen. Nee. Ja. Wir müssen das ja auch einfach vielleicht mal zur Kenntnis nehmen. Also Demokratie ist kompliziert, sie ist vielen zu hoch. Viele sind auch von uns zu bequem geworden, wohlstandsverwahrlost, wie auch immer. Und sie macht auch einfach keinen Spaß. Nee. Ich habe das begriffen, 21 war die letzte Bundestagswahl, die erste Bundestagswahl für meinen Sohn. Und ich bin mit ihm zusammen dahin gegangen und ich muss sagen, ich habe mich fast geschämt. Wozu ich ihn da nötige, dieses Demokratieding. Also das Erste, mein Wahllokal und unseres ist seit Jahren eine Schule. Der hat vielleicht eine Fresse gezogen. Der hatte 5 Monate vorher sein Abitur gemacht. Wer wählen immer in der Schule und dann auch immer noch auf den Sonntag? Wer geht denn da gerne hin? Und da kommst du bei uns aufs Schulgelände, tristes Schulgelände, klassische SPD-Schule, Waschbeton, grau in grau. Und dann haben sie in den 70er Jahren mal die Türrahmen gelb angemalt, damit es lebendig aussieht. So, und dann Tischtennisplatten aus Beton, Metallmülleimer. Und am Eingang ist auch wirklich noch so Altglascontainer. Sehr einladende Atmosphäre. Der hat so eine Fleppe gezogen. Dann gingen wir rein ins Wahllokal, diese Totenstille im Wahllokal, das macht mich auch immer kirre. Geht euch das nicht so? Ich stehe jedes Mal in der Kabine, ich nehme den Stift in die Hand und denke, die können doch jetzt am Geräusch hören. wen ich wähle. Könnte bitte irgendjemand ein Geräusch machen? Könnte irgendwer sein Altglas wegbringen? Ach nee, ist ja Sonntag, Ruhetag. Und dann die Wahlhelfer, die einen immer so anstachen, mit so einer tiefen Depression. Alter, wie halten die das aus? 12 Stunden in diesem Altpapiergeruch, in dieser toten Stille. Ich denke manchmal, die machen das gar nicht freiwillig. Das sind Sozialstunden, die ableisten müssen. Ja, die haben irgendwas gemacht, einen Hund überfahren oder sich in der Öffentlichkeit entblößt. Zack, Wahlhelfer. Nee. Will niemand zu nahe treten. Das sind die eigentlichen Helden unserer Demokratie. Unglaublich. Aber was ich sagen will, es war wirklich boring. Und dann kamen wir raus und mein Sohn so eine Flappe. Aber dann hat er was Interessantes gesagt. Er hat gefragt, Papa, ich habe mir was anderes vorgestellt. Wieso heißt das Wahllokal? Da gab es ja gar nichts zu trinken. Und da habe ich gesagt, das ist ein Ansatz, der mir gefallen könnte. Dass Demokratie wieder mehr Spaß macht. Wir müssen saufen. Die Politiker fangen ja am Wahltag alle morgens um 6 offensichtlich damit an. Deshalb glauben die auch um 18 Uhr alle, dass sie alle gewonnen hätten. Vielleicht müssen wir das auch machen. Von wegen tristes Schulgelände. Da müssen Bierbuden stehen und Weinbuden und Schnapsbuden. Und vor allem so eine Caipirinha-Bude mit so einer angeschlossenen Latino-Kombo. Wenn die da morgens um 8 schon stehen mit den Hawaii-Hemden und den Rasseln, eieiei, anderli, anderli, da kommst du ganz anders in Stimmung. Ich wette, da wächst du deine Frau um 7:50 und sagst, Schatz, wir müssen los, die machen gleich auf. Kommst aufs Gelände, erstmal schön Gin Tonic. Oh, ist der lecker, komm gleich noch einen. Oh! Guck mal, da kommt der FDP-Kandidat. Gott, ist der jung, der muss sich ja noch nicht mal rasieren. Mein Nachbar ruft, liberal als Forelle. Es wird gekichert. Nee. Um 10 kommen die Jungs vom Fußballclub rüber, die wollen kurz vorm Turnier noch 2, 3 Kurze weglöten. Rauschen dann ab, ich rufe hinterher, jeder nur ein Kreuz. Gegen Mittag kommen die Erstwähler, pickelige Spätpubertierende. Die wollen gar nicht wählen, die wollen nur kontrollieren, ob wir ihre Grasverstecke auf dem Schulgelände gefunden haben. Zu spät! Spätestens um 14 Uhr sind alle breit. Auf der Tischtennisplatte wird schon gegrillt. Den CDU-Fraktionsvorsitzenden haben einen Wäscheständer geklemmt, weil er so ein scheiß Wahlmotto hatte. Mehr nichts für alle oder noch weniger für noch mehr oder sowas. Haben unser Portemonnaie geschnappt, paar Runden spendiert. Die Ersten haben schon die Metallmülleimer abgeschraubt und sich aufgesetzt, was sehr, sehr lustig aussehen würde, wenn andere da nicht schon vorher reingekotzt hätten. Und ich stehe auf dem Altglascontainer und rufe, ist das lecker hier? Das wäre mal ein Ball, sondern nach meinem Geschmack. 18 Uhr macht das Wahllokal zu, interessiert uns nicht, wir ziehen ein Haus weiter. Dann gehen wir in Ratzes Pub oder in Erikas Eck oder so wie diese Kneipen heißen, wo sonst nur Fußball läuft. Und dann gucken wir Hochrechnungen wie sonst nur Bundesliga. Immer wenn eine neue Hochrechnung kommt, machen wir die Welle. Hey! Und dann singen wir Sachen. Sturzbesoffen. Wir singen Sachen wie Annalena Baerbock, Annalena Baerbock, du bist der beste Mann. Nee. Oder wir machen Trinkspiele. Immer wenn Markus Söder Deutsch sagt, müssen alle einen Schnaps trinken. Oder noch besser Gauland, die Hundekrawatte, die Hundekrawatte. Wo ist sie? Die Hundekrawatte und Schnaps. Nee. Nur Spaß, nur Spaß. Nein, natürlich ist das kein ernst gemeinter Vorschlag. Die AfD wirbt ja gerade mit dem Slogan, blau wählen. Nee.
Lutz von Rosenberg-Lipinski. Jetzt wissen wir alles. Wir haben ja heute politischen Aschermittwoch und das ist in Bayern schon losgegangen. Die stehen ja früh auf, nicht? Da hat Söder in Passau, da fließt viel Bier, wenn der versucht, seinen Wählern reinen Wein einzuschenken. Und das muss man verstehen und dazu brauchen wir eine Fachfrau aus Bayern und die haben wir hierher geholt beim 20. politischen Aschermittwoch. Für Sie mit einem frenetischen Applaus begrüßen Sie die Mama Bavaria, Luise Kinseher!
Vielen Dank, ich bin so froh, hier zu sein. Mein Anwalt hat mir auch noch zugeredet, hat gesagt, Frau Kinseher, fahren Sie nach Berlin, das tut Ihnen gut. Mein Anwalt hat auch noch zu mir gesagt, schauen Sie, in Berlin haben Sie keine CSU, das ist, also die CSU, das ist diese bayerische Altmännerpartei mit dem fränkischen Testosterongeschwür an der Spitze. Und Der sagt immer zu mir, Frau Kinzer, Sie müssen das jetzt endlich mal positiv sehen. Ich meine, jahrelang, bis noch vor kurzem, hat ja die CSU die absolute Mehrheit in Bayern. 50 Jahre hatte die CSU die absolute Mehrheit. Es gab Gegend in Bayern, da hatte die CSU über 100%. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, gut, das ist jetzt vorbei seit 2018. Der Markus Söder muss jetzt mit dem Hubert Aiwanger regieren. Anfangs war das nicht schlimm. Da hat der Söder gesagt, mein der Hupsi, Aiwanger, der kann ja nicht einmal richtig sprechen. Der kann ja nicht einmal ein A. Aus jedem A wird ein O, aus dem Papst der Popst. Aus dem Papa der Popo. Aus dem Nazi der Nozi. Das ist natürlich... Und jetzt ist es ja so, der Markus Söder, der kotzt nur noch wegen dem Aiwanger. Der hasst ihn, natürlich Flugblatt und nein, aber er stiehlt ihm immer die Schlagzeile. Das ist ja das Wichtigste für den Markus Söder, dass er immer ganz da vorne steht im Glanze seines Amtes und dann hat er wieder eine Schlagzeile und am nächsten Tag klaut sie ihm der Aiwanger wieder. Der ist so richtig lästig, das ist ein richtig lästiges Thema. Und wenn, jetzt will der Markus Söder, naja, vielleicht doch noch Kanzler. Dann hätten wir ihn los. Ja? Aber auf was ist Verlass? Wir haben nur Probleme. Und es ist interessant, wir Menschen können nichts dafür. Der Mensch sucht Probleme. Die Gehirnforschung sagt, unser Gehirn ist durch die Evolution so ein Problem Lösergehirn geworden. Also wir sehen ein Problem, wir lösen das Problem und in dem Moment schüttet das Gehirn sofort Glückshormone aus. Und weil wir ja so süchtig nach Glückshormonen sind, suchen wir schon wieder das nächste Problem, lösen das Glückshormon. Deswegen haben wir diese Probleme. Aber das Fatale ist, unser Verstand hat damit nichts zu tun. Ich habe darüber nachgedacht, ja, ist ja logisch, ich habe mir dann auch gedacht, ja logisch, wenn es nach unserem Verstand ginge, dann hätten wir doch nicht solche Probleme. Also wir haben Aufklärung, Fortschritt, Wissenschaft, aber nach dem geht es ja scheinbar nicht. Also es hätte sich doch nicht die Menschheit sehen den Auges in so eine globale Katastrophe wie diesen Klimawandel katapultiert. Atomkraft, bestes Beispiel, sagt man doch, ein Mensch, tolle Lösung für Energieprobleme, aber dann gehen die Probleme doch erst los. Woher kommt das Uran, wohin mit dem Müll? Also es sind alles Sachen, was du denkst, ja klar, also... Also, vielleicht damit alle verstehen. Also, wenn es jetzt nach unserem Verstand ginge, hätten wir doch garantiert dem Dieter Bohlen sein Comeback verhindert. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht nach unserem. Und es ist dann, und dann habe ich mir noch meinen Anwalt damit gedacht, das beste Beispiel ist doch mein Anwalt. Ihr müsst euch vorstellen, mein Anwalt. Also typisch Münchner Anwalt, gut situiert, viel Geld, gut aussehend, um die 60, im besten Alter, noch eine sehr junge Frau, einen Sohn mit 6 Jahren. Also es ist wirklich ein aber Wahnsinn. Ja, nein, nicht jetzt wieder wie ihr. Nein, also 6 Jahre, also nicht mehr, ja klar, aber mit 6, ist jetzt erwischt. Auf jeden Fall. Mein Anwalt ist der absolute Wahnsinn und auch immer an der Zeit und interessiert. Und er sagt dann nur zu mir, wie das mit den Klimaklebern war. Sagt er, Frau Kinzer, da sehen Sie es mal wieder, die Klimakleber zeigen es uns. Der Klimawandel wird das Thema sein, das die Menschheit die nächsten 60, 70 Jahre global beschäftigen wird. Ein Riesenproblem. Nicht nur der Klimawandel, natürlich auch die Gesellschaft, die sich spaltet. Also anstatt... dass er jetzt die 3 Stationen mit den Öffentlichen in sein Büro fährt, kauft er sich in Anbetracht der zu erwartenden Klimakatastrophen diesen riesigen BMW-SUV, dieses 2,5 Tonnen, 150.000 Euro, dieses riesige Auto, hat er gesagt, dieses Auto übersteht jeden Wirbelsturm, für ihn ist jetzt das Problem Klimawandel gelöst. So, jetzt geht's aber weiter, meine Lieben. Jetzt kommen die Probleme erst. Jetzt stellt sich raus, jetzt passt der SUV nicht mehr in seine Garage. Die ist zu klein. Problem. Also baut er die Garage um, stellt seinen SUV in die Garage. Problem gelöst. Glücksgefühl. Jetzt ist aber mein Anwalt auch ein Ästhet. Dann schaut er so, denkt, jetzt passen aber die Proportionen nicht mehr zwischen der Garage und dem Wohnhaus. Problem. Dann baut er das Wohnhaus auch noch großzügig um. Problem gelöst. Glücksgefühl. Für diesen Umbau musste er aber hinterm Wohnhaus 2 Obstbäume opfern. Problem. Dann baut er als Ausgleich, wegen dem Klimaschutz, neben seinen Infinity Pool ein Insektenhotel hin. Problem gelöst. Dann hatten die im Sommer so viel Wespen auf der Terrasse, dass sie nicht mehr zu Hause auf der Terrasse speisen konnten. Problem. Dann fahrt er mit seiner hübschen jungen Frau zum Italiener zum Essen. Problem gelöst, Glücksgefühl. Dort trifft seine Frau einen alten Schulfreund, flirtet mit dem sehr offensichtlich rum. Problem. Er trinkt 2 Flaschen vom teuersten Barolo, Problem gelöst, Glücksgefühl. Dann bei der Heimfahrt, Fahrzeugkontrolle, Führerscheinentzug, Problem. Merkst du was, sagt jetzt der Verstand. Mit den öffentlichen Fahren, das hättest du gleich haben können. So ticken wir Menschen. Und das ist doch... Und natürlich, nur noch mal zu beenden, weißt du, wir Bayern und Berlin, so weit sind wir gar nicht auseinander. Warum sind denn wir Menschen alle so blöd? Mein Anwalt, der hat Jura studiert, 8 Semester Mathe zusätzlich, der spielt Geige und Golf. Gut, beide schlecht. Aber wir sind doch alle intelligent, Aufklärung, Wissenschaft, alles haben wir, alles. Und wir sind so blöd wie ein Bandwurm. Und wisst ihr, wie blöd ein Bandwurm ist? Der Bandwurm ist auch erst durch die Evolution so blöd geworden. Der war ursprünglich, war ja der Bandwurm ein Ur-Ur-Ur-Wurm in der Erde. Da war der in der Erde, der Urwurm war in der Erde. Beschäftigt mit Nahrungsbeschaffung und Fortpflanzung. Bis er dann den menschlichen Darm entdeckt hat. Schlaraffenland pur. Komfortzone. Es war alles wunderbar. Es war immer schön mollig warm. Es gab keine Fressfeinde mehr von außen. Immer genug zu essen da. Es war einfach nur schön. Der Wurm hat gar nicht gemerkt, dass er in der Scheiße sitzt. Dann hat er auch noch beschlossen, dass ihm das mit der Fortpflanzung auch noch am Arsch vorbeigeht. Ist Zwitter geworden. Und am heutigen Bandwurm kann man sehen, wohin das führt, wenn immer alles so komfortabel ist und nach Wunsch läuft. Der Bandwurm, meine Lieben, der Bandwurm, der hat jetzt überhaupt kein Gehirn mehr. Und stattdessen hat er so einen Hakenkranz und mit diesem Hakenkranz krallt er sich in seiner Komfortzone fest. Und das ist wirklich nicht nur ein bayerisches Problem.
Luise Kinseher, ich wollte die Demokratie stärken. Ich habe jetzt bei der Wiederholungswahl mitgemacht, obwohl ich auch nicht wusste, muss man bei der Wiederholungswahl dasselbe wählen wie damals. Ja, ich wusste schon gar nicht mehr, was. Also, und die viele waren vielleicht irritiert, weil die Wahlbeteiligung war ja grottig. Also 51% Leute. Die BZ, das Kronjuwel des Berliner Journalismus, hat das hier: Berliner Strafen, Ampelkoalition ab, CDU und AfD legen zu. Die AfD, also das ist doch, da gehen Hunderttausende auf die Straße gegen die AfD und die AfD legt noch zu. Da gehen die Leute auf die Straße und finden nicht den Weg zum Wahllokal. Also Leute, das geht doch nicht. Ja, da müssen wir üben. Da müssen wir üben, einfach, ja, also... Wir haben wichtige Wahlen gerade im Osten. Ja, wir haben in diesem Jahr Wahlen in Sachsen, Wahlen in Thüringen und Wahlen in Brandenburg. Und das sind alles Länder, da ist die AfD eine Volkspartei. Was ist das für ein Volk? Ja, und vor allen Dingen, wie kommt das? Ja, wer kann uns das erklären? Und da haben wir natürlich den richtigen Experten heute Abend, einen Ostexperten, der seit Jahren schon in Leipzig lebt und das uns erklären kann. Riesentobender Applaus für Matthias Tretter!
Ja, ich bin mal wieder der einzige Ossi heute hier auf der Bühne. Und der Begriff Ossi ist sowieso erst 35 Jahre alt. Ich kann mich nicht erinnern, vor 1989 jemals von den Ostdeutschen gehört zu haben. Das war die Zonenverwandtschaft. der man immer seinen Müll schicken konnte. Heute steht das Zeug überall auf der Straße mit dem Schild zu verschenken. Eine Mikrowelle von 1983 zu verschenken. Ich muss da immer an Homer denken. Das ist ein sogenanntes Danaer-Geschenk. Da sitzen Griechen drin. Und wenn man es mit heimnimmt, hat man die in der Wohnung. Und nachts kommen sie raus und zertrümmern die Einrichtung. Malaka, 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 Malaka. Weiß nicht, wie viele Elektrogeräte ich schon auf dem Bürgersteig gesehen habe, zu verschenken. An sich schon defekt, stehen sie dann auch noch 5 Tage im Herbstwetter. Manchmal nehme ich was mit. Aber nur, wenn gerade jemand in der Nähe ist. Dann hebe ich es auf und rufe ganz laut, es gibt doch noch einen Gott. Und wenn ich dann die Aufmerksamkeit der Passanten habe, sage ich zu meiner Frau, das ist der LX7000, der wurde nur 50 Mal produziert. Allein fürs Gehäuse gibt's auf eBay 900 Euro. Die Gesichter sind unbezahlbar. Und dann gehe ich um die Ecke und schmeiße den Dreck in den Fluss. Früher hätte es das alles nicht gebraucht. Jedenfalls bei uns im Westen, weil wir unseren Mist in die Zone geschickt haben. Bei mir ging das dann so weit, ich habe mich irgendwann selber hingesandt. Deshalb kenne ich mich mittlerweile auch wirklich aus mit den Ossis. Ich gelte als Nahostexperte. Ich bin schon so lange in Leipzig, als ich hingezogen bin, hieß es noch Karl-Marx-Stadt. Und seitdem habe ich auch die Frisur. Wobei jetzt weiß ich, damit kann ich auch in Bayern und in Hessen was reißen. 15% für die AfD in Bayern, knapp 16% für die Freien Wähler und 37% für die CSU. Macht zusammen knapp 68% für sogenannte rechtsoffene Kräfte. Was glauben Sie, was bei uns in Leipzig los war? Ich glaube, ich spinne, jetzt nehmen Sie uns das Öl noch weg. In der Presse hieß es unisono, die AfD ist nun auch im Westen angekommen. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man sagt, ich ziehe jetzt um, endlich weg aus Prenzlauer Berg. Und wohin? Nach Berlin. Die AfD wurde in Oberursel gegründet. Außerdem hat sich die AfD gegründet als Professorenpartei. Aber schauen Sie mal an die Universitäten, wie viele ostdeutsche Professor sind. Da gibt es mehr Juden in der Hamas. Wenn es ein Ossi an die Uni schafft, dann in die Anatomie. Es gibt auch keine richtigen AfD-Promis aus dem Osten. Gehen Sie mal in die Fußgängerzone und fragen jemanden nach Tino Chrupalla. Da kommt als Antwort, super Typ, der beste Mann bei Eintracht Frankfurt. Selbst der vermeintlich ostigste aller AfDler, Björn Höcke, kommt aus Lünen in Westfalen-Lippe. Dagegen liegt selbst Oberursel im Orient. Alice Weidel aus Gütersloh, nicht weit vom Atlantik. Die AfD ist kein Ostding, sondern der Müll, den wir der Zonenverwandtschaft geschickt haben. Wer hätte gedacht, dass die SED doch noch Recht behält, 60 Jahre nach dem Mauerbau? Der antifaschistische Schutzwall, jetzt hätten wir ihn im Osten gebraucht. Die AfD zieht mehr Leute. Oh, da gehen schon die Ersten. Auf Englisch sagt man dazu Mission accomplished. Ja, was ich sagen wollte, jetzt gibt es überall Demonstrationen mit Hunderttausenden von Teilnehmern. Die AfD zieht mehr Leute als Helene Fischer. Und auf jedem zweiten Schild sieht man diese drei widerwärtigen Buchstaben A, F und D, die ganz zufällig auch im blödesten deutschen Vornamen stecken. Ich lese da immer Adolf. Überall bei jeder Demo. Es gab mal diese Werbung für Seidenbacher Müsli. Erinnern Sie sich? Die bestand nur aus der Wiederholung des Namens. Seidenbacher, 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 Seidenbacher. Bis man es aus Notwehr gekauft hat. Und ich fürchte, es könnte bei der AfD genauso laufen. Ja, wie oft sitzen Leute vor dem Wahlzettel und können sich nicht entscheiden? CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, sagt ihnen das alles nichts. Aber dann bleibt das Auge hängen. AfD, Mensch, von denen habe ich schon mal gehört, die nehme ich. Das sollten die Demonstranten bedenken. Es ist großartig, Zeichen zu setzen, aber am Ende geht es bei der Demokratie um Kreuzchen. Ja, mir ist ja schon unterstellt worden, ich sei in den Osten gezogen, weil ich rechts bin. Entschuldigung, aber da wäre ich doch nicht aus Bayern weg. Ich gehe ja auch nicht zum Oktoberfest in Texas. Nein, ich bin damals nach Leipzig gegangen, weil ich wollte, dass meine Kinder einen ordentlichen Dialekt haben. Die wachsen zweisprachig auf, Sächsisch und Fränkisch. Die beiden beliebtesten Sprachvarietäten der Welt. Und die können dazwischen hin und her schalten. Mein Sohn hat neulich nach der Schule zu mir gesagt, Baba, ich bin so fertig, du glaubst nicht, was für ein Dusch ich hab. Ich habe noch einen kleinen Sohn, der soll jetzt in die Kita. Es ging diese Sucherei wieder los. Allein die Pädagogikkonzepte, die im Angebot sind, von Montessori bis Dolce und Gabbana, kannst du alles haben. Ein Bekannter hat uns dann eine Kita empfohlen. Dort werden Kinder bewusst keinerlei Leistungsdruck ausgesetzt. Wir kamen da an, spielten sie gerade Reise nach Jerusalem. 11 Kinder, 16 Stühle. Wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, wir sind noch in den Kindergarten alleine gelaufen. Mein Vater hat immer gesagt, es sind nur 2 Kilometer und ihr seid zu viert. Das ist eine Logik, die ich bis heute nicht begriffen habe. Hat er damals wirklich gedacht, naja, wenn sie zu viert sind, muss ja jeder nur 500 Meter laufen? Mittlerweile ist sowas undenkbar, selbst bei älteren Kindern. Und die meisten werden bis ans Schultor gebracht, in die sogenannte Kiss-and-Go-Area. So heißt das wirklich. In meiner Schulzeit lag die Area direkt vor der Haustür meiner Eltern. Und hieß Kick and Rush. Und ich rushe jetzt auch. Dankeschön.
Matthias Tretter. Ja, Demokratie, das Desaster liegt an der Bildung, aber vielleicht liegt es auch am Klima. Ich habe so den Verdacht, also das Klima, das wissen wir ja alle, das spielt verrückt, das kriegen wir im Ahrtal mit, das kriegen wir mit, wenn wir in Urlaub fahren. Nicht im Sommer war hier diese Schlagzeile in der Bild-Zeitung, Hai-Alarm in unserem Urlaubsparadies. Das war in Ägypten, das gehört ja zu uns, also das ist ja, nein, das ist doch schon seit Jahren so, der ganze Nahe Osten, nicht wahr? Wir fragen uns ja immer, wie kommt unser Öl unter deren Sand, das ist doch das Problem, Deswegen machen wir da auch jetzt mit, nicht im Roten Meer gegen die Houthis, nicht da. Da kam ja neulich die verstörende Meldung, Fregatte Hessen ausgelaufen. Ich dachte, was ist mit Frau Faeser los? Also, weil die... Ja, aber man muss nicht nur immer das Negative sehen, man muss auch mal die positiven Seiten darstellen. Wir werden in diesem Land immer mehr. Ja, die neueste Zahl heißt 84,7 Millionen Menschen leben hier. Ja, wie schaffen wir das trotz einem gigantischen Geburtenrückgang und trotz Übersterblichkeit? Wir liefern Waffen in Kriegsgebiete. Ja, das war früher völlig verpönt. Ja, als die Grünen noch in der Opposition waren vor der letzten Wahl, haben die groß gesagt, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete, aber in der Regierung ist das anders. Ja, dank der feministischen Außenpolitik unserer Bundesaußenministerin des Äußersten, Annalena Baerbock. Ja, was heißt feministische Außenpolitik? Ganz einfach erklärt, wir liefern Waffen in Kriegsgebiete und aufgebrachte Männer schießen sich damit gegenseitig tot. Ja, wir brauchen nur die Waffen zu liefern. Was ist das Endziel? In Zukunft haben wir dann eine friedliche Welt mit lauter dicken, glücklichen Frauen. Ja, und der Nebeneffekt ist einfach, da wo wir unsere Waffen hinliefern, fliehen die Menschen in Scharen und kommen automatisch als Fachkräfte zu uns. Ja, wir haben ja in die Ukraine jetzt in den letzten 2 Jahren 30 Milliarden an Waffen und Unterstützungsleistungen geliefert. Ja, das ist viel Geld, aber das ist eine Investition in eine Win-Win-Win-Situation. Wir gewinnen Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie, die Aktionäre von Rheinmetall haben explosionsartige Gewinne und wir gewinnen Fachkräfte. Das ist doch fantastisch. Wir kämpfen gegen die Russen, ohne einen einzigen Soldaten opfern zu müssen. Im Gegenteil, das ist der erste Krieg, in dem wir nur gewinnen. Da wird's still. Ja, verhaltener Applaus. Wir haben jetzt was ganz anderes. Wir haben einen Mann, der ist seit Jahren politischer Beobachter in diesem Land. Der guckt sich das alles an und kann das sowohl bodenständig als auch philosophisch interpretieren. Er kommt immer mit kariertem Hemd und seinem Herrenhandtäschchen und er beweist damit, wer den Hut auf hat. Riesenbahnhof und großer Applaus für Erwin Pelzig!
Dankeschön. Danke für die freundliche Begrüßung. Ja, meine Damen und Herren, meine Güte, erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit damals, vor 4 Jahren? Über was wir uns aufgeregt haben, über was ich mich aufgeregt habe, über Leute wie Andreas Scheuer habe ich mich aufgeregt, wie ich den vermisse. Ja, ich vermisse Andreas Scheuer und ich finde etwas Vernichtenderes kann man auch über die Zeit, in der man lebt, schon gar nicht mehr sagen. Ja, es ist ja, es ist arg, was wir erleben, ja, an apokalyptisch anmutenden Ereignissen und Entwicklungen. Ja, dieser grauenhafte Überfall auf Israel, das daraus entsetzliche Elend, folgende Elend der Menschen im Gazastreifen, der grauenhafte russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der nicht enden will, der grauenhafte chinesische Angriffskrieg auf Taiwan, der endlich beginnen will, dann eine Pandemie, die gerade mal so vorüber ist, eine Klimakatastrophe, die eben erst begonnen hat. Und als wenn das nicht alles genug wäre, kriechen jetzt hierzulande plötzlich alte und neue Nazis wieder aus ihren Rattenlöchern und treffen sich zu einer Art und zweiten Art Wannsee-Konferenz, um Deportationen zu planen. Und in all dem stirbt dann auch noch der Kaiser Franz Beckenbauer. Es ist, ja, nein, ich höre ja schon auf mit der Liste des Grauens. Ich höre auf. Es ist ja auch zu deprimieren. Es ist deprimierend. Und wir wollen mal eins sagen, es gibt ja nicht nur Verlierer, es gibt ja auch Gewinner. Und die Gewinner der letzten 3-4 Jahre sind auf alle Fälle diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsgläubigen, Verschwörungsschwurbler. Ja, deren Stunde schlägt gerade, aber gewaltig ja auch dank der sozialen Netzwerke. Und das Problem der sozialen Netzwerke ist ja doch manchmal diese vielleicht etwas unglückliche Kombination aus Denkfaulheit, Rechtschreibschwäche und Internetanschluss. Ne? Die Verschwörungsschwurbler, was denen immer alles einfällt zur Weltlage. Ich beneide die um ihre Fantasiebegabung. Mein Nachbar, der Lutz ist ein typischer Vertreter dieser Schwurblergattung. Und dann hat er gesagt, überhaupt, was heißt denn immer Krieg in der Ukraine? Was heißt immer Krieg, dass das ein Krieg ist? Das wird hier immer behauptet, hierzulande von Impfschäden abzulenken. Denn in Wirklichkeit bekämpft der Putin in der Ukraine nur die Geheimlabore, in denen neue Coronaviren gezüchtet werden im Auftrag von Karl Lauterbach, der einen unehelichen Sohn hat, der Jude ist und Zelensky heißt. Und, ja. Und deswegen soll man der Söldnergruppe Wagner vertrauen und nicht dem Robert-Koch-Institut. So, also, soweit das Narrativ. Das Wort hat auch eine Karriere gemacht in den letzten 4 Jahren, oder? Narrativ. Vor 4 Jahren hat keine Sau Narrativ gesagt. Niemand, außer ein paar zerstreute Professoren im Raum Göttingen, aber sonst niemand. Und heute ist alles narrativ. Ich glaube, narrativ sagt man heute immer dann, wenn man dem Stuss, den man in die Welt setzt, noch einen Hauch von Glaubwürdigkeit mit auf die Reise geben will. Gell? Und was gehört zu all den Narrativen natürlich dazu? Die große Frage, wer steckt dahinter? Also, wer steckt dahinter? Eins, das Weltjudentum, weil das immer dahinter steckt. Oder zwei, die Stadt Mainz. Ja, weil diese Stadt sowas von granatenmäßig super pleite war. Und jetzt, dank der enormen Gewerbesteuereinnahmen des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech und der ebenfalls in Mainz ansässigen Firma Schott, Glas Schott, die auch noch die Ampullen für den Impfstoff herstellen. Dank dieser Gewerbesteuereinnahmen ist Mainz die schweinereichste Stadt Deutschlands geworden. Die wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Mainz hatte 1 Milliarde Schulden, die sind weg und die haben noch 1 Milliarde übrig. 3 fehlt noch. Bill Gates, der wollte uns sowieso schon immer alle ausrotten. So. Und zu Leuten wie Bill Gates oder lieber noch zu Leuten wie Elon Musk. Man könnte ja bei solchen Menschen schon mal die Frage stellen, warum es überhaupt möglich ist, dass einzelne Menschen auf dieser Welt so überflüssig, übermäßig schweinereich werden können. Damit hätte ich ja gar kein Problem. Aber so ein Musk mit seiner Lügen- und Dreckschleuder Twitter-X, ich meine, der Typ kann machen, was er will. Für den gelten keine Regeln mehr, keine Gesetze mehr. Und mich würde auch mal gerne interessieren, warum bei so Leuten, bei so überreichen Menschen, wenn sie in Russland leben, warum wir dann immer von Oligarchen sprechen, aber bei Leuten wie Elon Musk sprechen wir von mutigen Visionären. Ey, haben wir einen Schlag oder was? Ja? Kein Oligarch. Nichts Oligarch. Und abgesehen davon könnte man sich auch mal darüber unterhalten, warum wir in Deutschland eine sehr klar definierte Armutsgrenze kennen, aber keine Reichtumsgrenze. Nein, nicht klatschen, das ist billiger Populismus. Das war ein Beispiel für Populismus. Reichtumsgrenze ist populistisch. Und mit wem auch? Wer sollte die einführen? Ja? Ich meine, der Lindner wäre zuständig. Ja? Ich finde, man sollte der FDP Mut machen. Man sollte ihr Mut machen, sehen Sie mal. Da es doch nun ausgerechnet die SPD gewesen ist, die damals die Hartz-IV-Gesetze erfunden hat. Und da es nun ausgerechnet die Union gewesen ist, die aus der Atomkraft ausgestiegen und die Wehrpflicht abgeschafft hat. Und da es nun ausgerechnet die Grünen sind, die den Pazifismus beerdigt haben. Könnte man doch jetzt wirklich erwarten, dass sich nun ausgerechnet die FDP für eine Reichtumsgrenze einsetzt, oder? Aber schauen Sie, ich habe mich vor geraumer Zeit wirklich ernsthaft mal getroffen mit einer Gruppe von Menschen, bestehend aus Putin-Jüngern und Trump-Anhängern, Aluhutträgern, Chemtrailern, QAnon-Verschwörern, Reichsbürgern, allgemeinen Antisemiten und der ZDF-Hassern. Ich wollte mal zuhören. Nix sagen, zuhören, jedem zuhören. Und ich habe zugehört, jedem Einzelnen habe ich schweigend zugehört. 4,5 Stunden lang habe ich schweigend allen zugehört. Es war unbeschreiblich. Ich musste mir danach sofort 5 Zeugen Jehovas nach Hause einladen, um mich mal wieder in vernünftiger Gesellschaft zu fühlen. Ja? Es ist das Grauen. Es ist das Grauen. Es ist das Grauen und es kann einem manchmal auch Angst machen. Und wenn Sie auch manchmal Angst haben, dann wissen Sie, was ich dann mache, dann denken Sie so wie ich immer an die Philosophin Hannah Arendt, die mal gesagt hat, Angst ist für das Leben unverzichtbar. Und ich möchte Hannah Arendt beipflichten und zum Schluss in aller Bescheidenheit präzisierend hinzufügen, aufgemerkt Leute, nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Danke. Vielen Dank.
Sie hörten in den Querköpfen Ausschnitte vom 20. politischen Aschermittwoch der Kabarettisten, aufgezeichnet am 14. Februar in der Universität der Künste UDK in Berlin. Zusammenfassung Luigi Lauer, Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.